Liebe Kinder, herzlich willkommen zu einer neuen Abenteuerreise von unserem Freund, dem Herrn Brezenbichler. Vor kurzem ist er nämlich nach Afrika, in das südliche Afrika gereist, in ein Land namens Namibia. Namibia liegt quasi, wie gesagt, im Süden Afrikas, direkt am Ozean und liegt zwischen Angola, Botswana und Südafrika. Und das Spannende an Namibia für den Herrn Brezenbichler war, dass dort früher mal eine deutsche Kolonie war. Das heißt, dass da ganz viele Deutsche gelebt haben. Und deswegen sind die Städte dort schon ganz schön eingedeutscht noch. Also die Hauptstadt von Namibia ist Windhoek, aber eine der Städte, wo der Herr Brezenbichler sich am allerwohlsten gefühlt hat, ist Swakopmund. Weil in Swakopmund, da kann man auch deutsche Zeitungen lesen, da sprechen die Leute Deutsch. Und da gibt es sogar ein Café, in dem man Schwarzwälder Kirschtorte essen konnte. Oder Bratwürste. Und wenn man die Menschen irgendwas gefragt hat auf der Straße, auf Englisch, haben sie oft auf Deutsch geantwortet, aber mit so einem leichten Hamburger Akzent. Und dort hat er dann eben auch einen Einheimischen kennengelernt, nämlich den Hein Dattel. Und der Hein Dattel hat ihm versprochen, dass er mit ihm eine Expedition macht und ihm das Land zeigt. Und da sind sie dann losgefahren und haben sich angeguckt, was es in Namibia, in diesem wunderschönen, großen Land, alles zu entdecken gibt. Unter anderem waren sie im Nordwesten an der Skelettküste. Die heißt so, weil es eine der Gegenden ist, die am allerlebensfeindlichsten ist, wo man am allerschwierigsten sich ansiedeln und überleben kann. Da gibt es immer Sturm, es ist eine steinige und felsige Küste. Früher sind hier ganz viele Schiffe versunken und wurden dann an die Küste gespült. Deswegen liegen da auch noch ganz viele Schiffswracks rum. Aber auch Wale sind hier gestrandet, gestorben und verrottet. Deswegen liegen da auch Wale-Skelette rum. Und deswegen heißt das Ding immer noch Skelettküste. Da fand das jetzt nicht so wahnsinnig schön. Und deswegen sind sie weitergezogen und haben sich zum Beispiel das Ovamboland angeguckt, wo es ganz viele Savannen, also Steppen und Busch, also so Dschungelurwald gibt. Und haben sich da die Baobab-Bäume, die Kapok-Bäume und die Makalani-Palmen angesehen. Außerdem gibt es dort ganz schön viele verschiedene Tiere, die alle typisch Steppen- und Savannenbewohner sind. Aber das eigentlich wirklich Spannende, und das hatten sie sich für den Schluss aufgehoben, war die Wüste Namib. Die Wüste Namib ist deswegen so spannend, weil die komplett rot ist. Und der Herr Brezenbichler war also völlig baff, wo er den roten Sand gesehen hat und hat den Hein Dattel gefragt, wieso der Sand denn dort so rot wäre. Und der Hein meinte, habe ich einen Freund, der ist ja ein Einheimischer, und das ist Tayo. Und Tayo wird dir erzählen, warum hier der Sand so rot ist. Und dann sind sie in ein Dorf gekommen und dort hat sie auch der Tayo, der Stammesälteste, schon erwartet. Und der Tayo hat ihnen dann die Geschichte erzählt, dass tatsächlich der Sand so rot ist, weil in dem Gestein, aus dem der Sand gemacht ist, weil der Sand entsteht ja sozusagen aus dem Abrieb von Steinen, sehr viel Eisen ist. Und wenn das dann ins Wasser fällt, zum Beispiel in den Atlantischen Ozean, und woanders wieder angeschwemmt wird, dann ist es ja nass geworden und dann fängt es an zu rosten. Und es sind tatsächlich verrostete, ganz winzig kleine Steine, die den roten Sand in der Namibwüste ausmachen. Da gibt es also nicht so wahnsinnig viele Tiere, weil man dort auch nur sehr schwer überleben kann. Aber der Tayo ist mit ihnen in die Wüste gegangen und hat ihnen so verschiedene Tiere gezeigt. Da gibt es noch Strauße und Onyx-Antilopen. Und im Sand hat er ihnen gezeigt, dass nachts, wenn der Sand nicht so glühend heiß ist, alle möglichen Kleintiere unterwegs sind. Da hat man gesehen Mäusespuren, Käferspuren, Vogelspuren, Schlangen- und Echsenspuren, Skorpione und Spinnen. Und dann hat er ihnen die seltsamste Pflanze der Welt gezeigt, die Welwitschie. Das ist eine Pflanze, deren Blätter werden bis zu 4 Meter lang. Am Ende sterben sie aber ab, weil das ist eine Wüstenpflanze, da regnet es relativ selten und dann stirbt die Pflanze immer wieder ab. Aber sie lebt immer wieder weiter. Eigentlich besteht die nur aus 2 Blättern, aber im Lauf der Jahre, wenn sie immer mehr abstirbt und wieder auflebt und wieder abstirbt, reißen die Blätter ein und dann schaut so aus, als hätte die Welwitschie ganz viele Blätter, obwohl es eigentlich nur 2 zerrupfte Blätter sind. Im Hochsommer gibt es da ganz viele Insekten, weil die Welwitschie so süße Blüten hat. Und weil es in der Namib eben ganz selten regnet, ist die Welwitschie auch sehr selten. Aber sie ist wahnsinnig langlebig. Es gibt Pflanzen, Welwitschien, die sind bis zu 2000 Jahre alt, also so alt wie unsere Zeitrechnung ungefähr. Die gibt es tatsächlich aber nur in Namibia. Und der Tayo hat unseren Freunden noch eine Geschichte erzählt, oder beziehungsweise hat sie ihnen gezeigt, hat sie in ein anderes Dorf begleitet, mitten in der Wüste, wo sie sich gefragt haben, wie die Leute dort wohl an Wasser kommen. Und dann hat er ihnen den Trick gezeigt. Die haben tatsächlich einen kleinen Affen vom Baum gefangen. Wisst ihr, wie man Affen fängt? Man hat eine hohe Kokosnuss und die hängt man mit einer Schnur an einem Baum und in dieser hohen Kokosnuss ist innen eine Banane drin. Und das Loch in der Kokosnuss ist winzig klein. Da passt nur das Händchen von einem kleinen Affen rein. Und wenn der Affe jetzt die Hand reinsteckt, weil er die Banane aus der Kokosnuss holen möchte und eine Faust macht, kriegt er die Hand nicht mehr raus mit der Banane. Aber er ist so gierig auf die Banane, dass er sie nicht loslässt und deswegen bleibt er hängen. Und so haben sie also den Affen gefangen und haben ihn dann an einem Baum im Schatten angebunden und haben ihm einen Salzleckstein hingelegt. Und Affen mögen wahnsinnig gern Salz und deswegen hat er ganz fürchterlich dran gelegt. Und dann hat er wahnsinnig Durst bekommen. Und weil er so einen Durst hatte, wollte er Wasser trinken gehen, konnte aber nicht, weil er angebunden war. Und da haben sie ihn dann einen ganzen Tag lang im Schatten sitzen lassen und dürsten lassen. Und der Affe ist fast wahnsinnig geworden vor Durst. Und irgendwann haben sie ihn dann befreit und haben ihn losgelassen. Und dann ist der Affe losgesaust zu seinem Versteck, wo er wusste, dass es eine Wasserquelle gibt. Weil Affen wissen immer ganz genau, wo es Wasser gibt. Und hat angefangen zu buddeln, damit er was zu trinken findet. Und hat dann ganz viel getrunken. Die ganzen Dorfbewohner sind ihm aber mit allen Eimern und Krügen und Gefäßen hinterhergelaufen. Und haben dann das Wasser aufgefangen und hatten eben auch was zu trinken. Und so machen das tatsächlich die Einwohner in der Namib. Wenn sie Wasser brauchen, fangen sie sich einen Affen, füttern den mit Salz, lassen ihn dürsten und lassen ihn dann Wasser suchen. Ist nicht ganz nett, aber funktioniert. Ja, und der Tayo hat ihnen dann noch eine ganz andere Geschichte erzählt, nämlich die Geschichte vom ersten Wüstenelefanten Tarun, wie der seine lange Nase bekommen hat. Der Tarun war nämlich, also früher, muss man wissen, hatten die Elefanten ganz kurze Nasen. Die waren ungefähr so groß wie ein Stiefel. Und der Tarun war ein Wüstenelefant und der war immer wahnsinnig neugierig. Und der hat seine ganzen Onkel und Tanten, also seinen Onkel, den Vogelstrauß und seine Tante, das dicke Nilpferd, und seine andere Tante, das Zebra, permanent genervt und hat sie gefragt, warum sie so viele Federn haben, warum sie so lange Beine haben, warum sie gestreift sind. Jeder hat ihm alle möglichen Fragen beantworten müssen und alle waren schon völlig genervt. Aber eine der wichtigsten Fragen, die er hatte, war, was frühstückt ein Krokodil? Und da wurden sie immer alle ganz ängstlich und haben gesagt, pst, aus, nicht fragen, da darfst du jetzt nicht drüber nachdenken. Und das hat ihm natürlich nicht gereicht, weil er wahnsinnig neugierig war, der Tarun. Und so ist Tarun, unser kleiner Wüstenelefant, losgezogen, um das selber rauszufinden. Und er hat den bunten Vogel Kolokolo kennengelernt und der war ein bisschen gemein, der hat ihm nämlich dann gesagt, das musst du selber rausfinden, da musst du runter zum Sumpf gehen. Und er ist dann also zum Sumpf runtermarschiert. Der Sumpf ist Teil des Okavango-Beckens, über das werde ich euch dann gleich noch mehr erzählen. Und da lag dann am Ufer lag die doppelt gescheckte Klapper, die Riesenschlange. Und er hatte erzählt, was er macht. Und die Schlange meinte, das würde ich an deiner Stelle nicht tun, das ist ziemlich gefährlich. Ja, er hat es aber nicht geglaubt und ist tatsächlich ans Wasser gegangen. Und da lag ein großes, großes Krokodil im Sumpf. Und er hat es gefragt, was es denn so zum Frühstück ist. Und das Krokodil meinte, komm etwas näher, dann erkläre ich es dir. Und als er nahe genug war, hat das Krokodil gemeint, heute esse ich einen kleinen Wüstenelefanten. Hat ihn an der Nase gepackt und wollte ihn ins Wasser, in den Sumpf ziehen, um ihn einmal quasi umzudrehen und dort ersaufen zu lassen, um ihn dann fressen zu können. So töten nämlich die Krokodile ihre Beute. Sie ziehen sie unter Wasser und drücken sie so lange unter Wasser, bis sie ertrinken und fressen sie dann auf. Und sie lassen sie nie wieder los. Und
Unser Elefant hat genau gemerkt, jetzt wird es gefährlich und hat sich mit seinen dicken kleinen Beinen am Boden festgestemmt und hat gezogen und gezogen und gezogen und die Nase wurde immer länger und irgendwann hat er es fast nicht mehr geschafft und dann kam aber die doppelgescheckte Klappe, die Riesenschlange hat sich hinten um seine Beine gebunden, hat ihm ziehen geholfen und irgendwann gab es ein ganz merkwürdiges Geräusch und das Krokodil hat die Nase losgelassen. Der Elefant hatte natürlich jetzt erstmal unglaubliche Schmerzen in seiner Nase und musste die erstmal kühlen. Und als er sich dann das erste Mal im Wasserspiegel gesehen hat, war er wahnsinnig traurig, weil er jetzt so hässlich ist. Die Schlange hat ihm aber erklärt, er soll sich nicht aufregen, sondern mal überlegen, ob das vielleicht sogar ganz nützlich ist. Und unser Elefant hat später dann festgestellt, dass es sehr, sehr nützlich ist, weil man nämlich mit diesem Rüssel an Sachen rankommt, an die man normalerweise nicht rankommt. Der Herr Britzenbücher fand die Geschichte ganz lustig und hat sich überlegt, wenn er wieder nach Kragelfing nach Hause kommt, dann wird er in den Zoo gehen und sie seinem Freund Bimbo, dem Elefanten dort, von dem habe ich euch auch schon erzählt, erzählen, weil der die sich ja auch ganz lustig findet. Tayo meinte, er hätte noch eine letzte Überraschung. Und das würde von der Zeit her auch ganz gut passen. Und dann würden Sie auch sehen, wofür der Rüssel des Elefanten auch ganz praktisch ist. Und dann sind Sie eben noch weiter ins Okavango-Becken hineingezogen. Der Okavango ist ein Fluss, ein ganz, ganz großer Fluss, der zieht durch die Namibwüste bis hinein in die Kalahari. Und die Kalahari ist eine ganz große und ganz heiße Wüste. Und der mündet aber nicht wie andere Flüsse in einen anderen Fluss oder ins Meer, sondern der versickert einfach in der Kalahari. Das heißt, er geht in ganz kleine verschiedene Unterflüsschen auseinander und versickert dort im Boden. Und dort, wo er versickert, gibt es für eine bestimmte Zeit des Jahres eine ganz bunte Vegetation, ganz viele Pflanzen. Die halten aber immer nur, also da ist der Frühling und der Sommer ganz nah beieinander, weil es nicht so lange Wasser gibt, weil es geht eben nur, solange der Okavango genug Wasser in dieses Becken pumpt und irgendwann, wenn es richtig heiß wird, hört er auf, Wasser da rein zu pumpen, weil es einfach verdunstet und dann wird alles wieder dürr. Aber in diesen 2-3 Monaten ist dort der Teufel los. Da sind alle möglichen Tiere unterwegs und das Spannende ist, dort gibt es eine Frucht, die sogenannte Marula, die wächst auf Bäumen und die wird zu einer bestimmten Zeit reif, und zwar in rauen Mengen. Und alle Tiere hauen sich den Magen voll mit diesen Marula-Früchten, weil sie ja nicht wissen, wann sie dann in der Dürrezeit wieder ordentlich was zu essen bekommen. Und das Lustige ist tatsächlich, irgendwann, weil es eben so heiß ist, und weil alle Früchte gleichzeitig reif geworden sind, fallen die vom Baum und fangen an zu gären. Und wenn etwas gärt, so ein bisschen gammelt, dann entwickelt sich Alkohol. Das wissen die ganzen Tiere aber nicht, und die hauen sich weiter den Bauch voll. Und das ist das, was der Tayo und den Freunden zeigen wollte. Eines schönen Morgens hat er sie mit auf die Pirsch genommen und sie haben gesehen, dass alle Tiere total betrunken waren. Oder wahnsinnig Kopfschmerzen hatten, weil sie am Tag vorher schon betrunken waren. Und die sind durch die Gegend getorkelt. Die Giraffe ist beinahe ins Wasserloch gefallen, weil sie sich so dumm angestellt hat beim Trinken. Die Affen sind von den Bäumen gekippt. Also es war der Wahnsinn. Es ging zu wie nach einer großen wilden Party. Und das eigentlich Spannende war, dass nur der Elefant, der ist nicht aufgefallen, weil der ist mit seinen dicken, säulenartigen Beinen am Ufer gestanden und hat einfach seinen Rüssel ins Wasser gehängt und gesoffen und festgestellt, dass er sich gar nicht bücken braucht und deswegen ist er nicht rumgetorkelt. Und das fand der Herr Britzenbichler dann schon sehr beeindruckend. Und das ist so eine Geschichte, die er dann auch aufgeschrieben hat. Und wenn ihr es nicht glaubt, da gibt es sogar einen Film, in dem man das sehen kann. Der heißt übrigens Die lustige Welt der Tiere. Den könnt ihr euch angucken, der spielt in dieser Gegend. Wenn ihr noch neue Orte und Geschichten für mich habt oder Ideen für Geschichten habt, schickt sie mir wie immer unter info@kiku-online.net. Dankeschön, bis bald.